einmal mit uns. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du uns das richtige Verständnis gibst von deinem Wort, dass wir das mitnehmen, was du uns sagen möchtest. Amen. Wir haben uns jetzt schon mit etwas Abstand von ein paar Tagen, da lag der Sonntag dazwischen und am Samstag, da hatten wir uns Seminare, da haben wir uns getroffen, aber in Seminare kamen wir doch schon ein bisschen länger vor als nur einen Tag. Und da haben wir uns, wenn ihr euch noch erinnert, mit dem Lukas-Evangelium beschäftigt. Also es ist fast so, dass ihr noch etwas länger da bleiben müsst, denn bisher sind wir ja nur bis zum vierten Kapitel gekommen, nicht? Also wir haben noch ein paar vor uns, 20 genau gesagt. Und was machen wir dann jetzt? Also wir werden ein paar Kapitel überspringen, nicht? Ich meine, wir werden ein paar überspringen. Es wäre auch die Alternative, ihr bleibt hier einfach bis morgen früh sitzen, dann schaffen wir das vielleicht auch noch so durchgehen. Aber das wird dann, glaube ich, auch schwierig. Irgendwann so mit ein paar Stunden, dann wird das doch ein bisschen mühsam, weiter hier zu sitzen. Also machen wir alles nicht. Nein, wir werden jetzt ein paar Kapitel überspringen und ich werde nochmal einen Ausschnitt nehmen aus dem Kapitel 21, also so mehr gegen Ende des Lebens Jesu. Ich möchte zuerst einmal einen Abschnitt vorlesen, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Verse 12 bis 19. Ich werde dann in dem Kapitel 21 auch noch die Verse 32 bis 38 vorlesen. Es geht hier, zwischenzeitlich ist Jesus in Jerusalem angekommen, insbesondere um den Ausblick Jesu auf die Zukunft. Da habe ich mir gedacht, das ist hier gut zum Abschluss. Ihr seid auch gespannt, wie geht eure Zukunft weiter, wenn ihr euch wieder auf den Weg nach Hause macht. Wahrscheinlich sagen sich auch einige von euch, ja, da stehen wichtige Entscheidungen an, was weiß ich, Beruf, Wohnort und so weiter. Dann habe ich gedacht, ist das hier gut, nochmal einen Ausblick auf die Zukunft zu nehmen. Hier geht es allerdings insbesondere darum, nicht nur um unsere individuelle Zukunft, sondern um die Heilsgeschichte Gottes. Das heißt, die Zukunft im Großen, in die wir alle mit hineinkommen werden, in der wir selbst ja schon drin sind als Christen. Aber da wollen wir noch ein Augenmerk drauf legen. Also, ich lese einmal aus Kapitel 21, Verse 12 bis 19. Kapitel 21, 12 bis 19. Aber vor diesen allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten, den Synagogen und Gefängnissen, und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorget, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden. Und man wird einige von euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Ich lese weiter ab Vers 32. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und den täglichen Sorgen, und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Er lehrte des Tages im Tempel, und des Nachts aber ging er hinaus und blieb an dem Berg, den man Ölberg nennt. Und alles Volk machte sich früh zu ihm, ihn in dem Tempel zu hören. Soweit. Also das Ganze steht in einem Gesamtzusammenhang. Wir sehen, dass am Anfang von Kapitel 21, da kommt Jesus mit seinen Jüngern in den Tempel und Jesus sagt dann, dass dieser Tempel vernichtet werden wird, und die Jünger fragen ihn auch, wann wird das sein, was wird da passieren. Das ist also der Kontext, in dem das hier stattfindet. Es geht auch um die Frage der Wiederkunft Jesu. Wir sehen dann eben ab Vers 25, was wir jetzt übersprungen haben, da sind dann Zeichen des Kommens des Menschensohns, also dann, wann Jesus wieder das zweite Mal auf die Erde kommen wird. Hier merken wir schon allein der Frage, die die Jünger stellen, also wann wird das sein, was kommt da in der Zukunft, da steckt schon ein ganz besonderes Weltbild. Ein Weltbild, was wir auch schon im Kopf haben, aber von dem wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, wie stark wir da schon christlich geprägt sind. Nämlich ein Weltbild, was ein Ziel vor Augen hat, wo wir sagen, darauf läuft die Weltgeschichte hin, da gibt es einmal ein Ende, genauso wie es einen Anfang gegeben hat. Das ist ja ein Weltbild, was beispielsweise im Hinduismus gar nicht vorkommt. Im Hinduismus ist alles ein großer Kreislauf. In vielen Millionen Jahren wiederholt sich alles. Alles kommt einmal wieder. So ähnlich hatten das damals in der Antike auch die Stoiker vertreten. Die ging davon aus, dass alle 3000 Jahre würde sich die Weltgeschichte wiederholen. Es kommt ein großer Weltbrand, alles wird verbrannt, von der Erde abgefackelt und dann werden wieder Menschen darauf gesetzt und die machen genau wieder dasselbe. Dieselben Fehler, dieselben guten Sachen und nach 3000 Jahren wieder. Egal was passiert ist, alles wieder vorbei und wieder anfangen. Das ist ein ganz anderes Weltbild. Das findet man im Buddhismus, das findet man im Universismus, das findet man im Hinduismus und hier auch bei den Stoikern, die in der Umwelt Jesu gelebt haben. Also die Jünger kannten das auch, denn diese Prediger zogen im ganzen Römischen Reich umher. Und hier setzt Jesus ganz bewusst, wie ja auch schon im Alten Testament, dem ein anderes Geschichtsbild entgegen. Eines, was wir sehr wahrscheinlich auch vertreten, gehe ich mal davon aus, wir gehen davon aus, es gibt einen definierten Anfang, es war nicht immer das Gleiche, einen definierten Anfang und ein definiertes Ende. Genauso wie auch für unser Leben. Wir gehen als Christen davon aus, und ich meine mit Recht davon aus, zu sagen, unser Leben ist einmalig. Alles, was wir erleben, ist eine einmalige Situation. Und wenn einmal das Ende des Lebens ist, dann ist alles vorbei. So wie wir lesen, dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Keine Chance mehr. Lazarus, nicht, den wir auch im Lukas-Evangelium finden, und der reiche Mann. Nein, du hast keine Chance, wenn du gestorben bist, danach ist das Gericht. Keine Reinkarnation auch. Reinkarnation ist ja dasselbe. Immer wieder auf die Erde, immer wieder auf die Erde, immer wieder auf die Erde und eine Chance und noch eine und noch eine und noch eine und irgendwann noch ein paar tausend Wiedergeburten vielleicht erreicht es, da rauszukommen. Hier ein ganz anderes Weltbild, was dahinter steht. Christen erwarten ein Ziel der Geschichte und das Ziel der Geschichte ist die Herrschaft Jesu. Dann werden Geschrei und Krankheit und Leid aufhören werden, so sagt uns ja die Offenbarung. Dann, wenn Gott herrschen wird, wenn Sünde ausgeräumt sein wird, wenn der Teufel gebunden sein wird und es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. Das ist das, was dahinter steht. Und das ist auch das, was hinter der Hoffnung der Jünger damals schon steht und hinter der Ankündigung Jesu. Nun, wir wollen nur einen Ausschnitt daraus nehmen, sonst würden wir hier nicht sehr weit vorankommen. Wir wollen diesen Ausschnitt nehmen, wie geht es der Gemeinde? Und das sind ja diejenigen, die sich Christen nennen. Das heißt, das betrifft uns. Was wird in dieser letzten Zeit mit uns sein? Wir können uns die Frage stellen, sind wir schon in dieser letzten Zeit? Möglicherweise ja, es deutet einiges darauf hin, dass wir sagen können, bald kommt Jesus wieder. Nun, wir wollen sehen, was Jesus dazu zu sagen hat. Er sagt erst einmal in Vers 12, aber von diesem allen werden sie die Hand, also bevor das alles geschieht, was vorher gesagt wird, also dass jetzt der Tempel zerstört wird und so, da werden sie die Hand an euch legen und werden euch verfolgen. Da stellen wir uns erstmal die Frage, wer wird denn hier überhaupt verfolgt? Ich habe jetzt mal schnell vorausgesetzt, das ist die Gemeinde. Wobei erst einmal könnten wir den Eindruck haben, das müssen doch bestimmt die Juden sein. Denn Jesus spricht ja vom Tempel. Und später spricht er auch von Jerusalem. Nicht? Also, dass da die Menschen kommen werden, Jerusalem zerstört wird, so zum Beispiel Vers 24. Also die Völker werden nach Jerusalem kommen. Das müssen nur die Juden sein. Also richtet sich Jesus vielleicht jetzt gar nicht an uns als Gemeinde, sondern an die Juden. Allerdings, wenn wir genau hinschauen, verhält es sich nicht so. In Kapitel 20, Vers 45, als Jesus nämlich seine Rede beginnt, da lesen wir dann, als aber das Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern. Das heißt, da ist das Volk, das hört zu, aber die Zielrichtung, den Jesus eigentlich meint damit, das sind die Jünger. Und bei den Jüngern merken wir ja, die sind zwar Juden, die ersten Jünger, aber sie sind Christen, sind auch Christen. Und wenn wir uns dann daran erinnern, dass in der Offenbarung ja die Christen angesprochen werden als diejenigen, die verfolgt werden und dann der Überrest der Juden, die Jesus erkannt haben als Messias, dazukommen, dann merken wir im Hinblick auf die Offenbarung, hier sind eigentlich Christen gemeint, obwohl er sich hier erst einmal an die ersten Christen, potenziellen Christen richtet, nämlich die Juden, die dabei sind, also die Jünger, die er anspricht. Also insofern schon auch Gläubige, die angesprochen werden. Wir merken das auch, wenn wir das Kommen des Menschensohns ansehen, nicht ab Vers 21, da geht es dann ja um das Ende Jerusalems und dann das Kommen des Menschensohns. Auch da sind dieselben Kriterien genannt, die wir in der Offenbarung finden und wo in der Offenbarung ganz deutlich die Gemeinde genannt wird, die verfolgt wird. Also insofern können wir, glaube ich, das hier voraussetzen. Wenn wir hier lesen, dass die verfolgt werden, dann könnte man das auch so übersetzen, sie verfolgen euch. Und dann steht hier, und sie werden euch überantworten. Man könnte das auch übersetzen, indem sie euch vor die Synagogen schleppen und vor die Könige und Statthalter schleppen. Also das heißt, das sind nicht zwei Sachen, die Verfolgung und das Schleppen vor die Vertreter in den Synagogen und Könige, sondern das ist dasselbe. Das heißt, jetzt wird beschrieben, wie die Verfolgung abläuft. So wird sie stattfinden. Interessanterweise finden wir hier dann gleich zwei verschiedene Aspekte der Verfolgung, nämlich einmal staatliche Verfolgung. Sie werden geschleppt vor Könige und Statthalter. Das sind eben die höchsten Vertreter, Autoritäten des Staates damals in der Zeit. Wir finden indirekt auch noch einen Hinweis auf die Verbreitung des christlichen Glaubens, also hier auch auf die Endzeit, denn das wird ja im Plural von mehreren Statthaltern geredet und von mehreren Königen. Also hier geht Jesus schon davon aus, das verbreitet sich noch, also in andere Länder hinein und auch dort können sie oder werden sie verfolgt. Also die Statthalter und Könige verfolgen und die Synagoge, das heißt hier die religiöse Einrichtung verfolgt. Das ist ja das, was wir hinterher finden, auch bei dem Antichristen und dem Propheten, nicht? Dem falschen Propheten. Der falsche Prophet mehr dieser religiöse Hintergrund und der Antichrist mehr den politischen Hintergrund abdeckt. Und hier auch Jesus erwähnt beides. Jetzt stellen wir uns die Frage, warum werden denn die Jünger in die Synagogen geschleppt? Und mit den Gefängnissen, was hat das zu sagen? Denn Synagogen, also wer wird heute in irgendeine Kirche hineingeschleppt oder in eine Synagoge, um dort verurteilt zu werden? Damals war das möglich. Denken wir nur daran, als Jesus festgenommen wird, auch er wird zu Hannas und Kaiphas gebracht und die urteilen ihn ab. Der Staat ist dann derjenige, der das Urteil ausführt, aber die religiöse Instanz beteiligt sich an der Verfolgung. Und hier sagt Jesus, auch in der Endzeit wird es so sein, ihr werdet nicht nur staatlicher Verfolgung ausgesetzt sein, sondern religiöser Verfolgung. Es wird eine religiöse Alternative geben, wo gesagt wird, ihr als Christen seid falsch und ihr müsst euch dem unterordnen, was dort verkündigt wird. Die Menschen werden also in der Endzeit nicht vollkommen areligiös sein, wie wir vielleicht manchmal den Eindruck haben, sondern ein Großteil der Menschen werden religiös sein, aber entgegengesetzt zu dem christlichen Glauben. Und das ist ja etwas, was wir langsam erleben. Langsam baut sich so ein Potenzial von religiösen Überzeugungen auf. Wir haben uns damit beschäftigt, mit Magie, Okkultismus, der eine starke Rolle spielt. Denken wir auch daran, dass es so eben die Esoterik gibt, dass Leute an östlichen Religionen interessiert sind. Es gibt schon Religiosität, die bei Menschen eine Rolle spielt. Und wenn sie wirklich in eine große Krise kommen, Menschen, dann fragen sie häufig erst recht nach Gott. Aber, so wie wir hier lesen, nicht mehr nach Jesus Christus als Messias, sondern nach einer anderen Alternative. Damals war es auch üblich gewesen, oder es gab es ab und zu, dass auch in den Synagogen, nicht nur vom Hohepriester, Urteile vollzogen sind. So wissen wir, dass im 1. und 2. Jahrhunderten Geißelungen vorgenommen worden sind in den Synagogen. Also jemand, der irgendeine Sünde getan hat, der wurde von den Priestern und Hohepriestern und Sadduzäern, Schriftgelehrten zitiert, dann wurde er verurteilt und dann konnte man ihn auspeitschen, geißeln, das gab es. Interessant ist hier noch, dass das Gefängnis erwähnt wird. Wir denken wahrscheinlich an unsere Gefängnisse und an den Strafvollzug, meinetwegen, du bist Christ, dafür musst du 10 Jahre ins Gefängnis. Hier meint Jesus was anderes damit. Das wissen wir nur, wenn wir das Alte Testament etwas genau kennen und das Judentum kennen. Denn im Judentum gab es kein Gefängnis. Zumindest keines zur Strafverfolgung. Ihr könnt im ganzen Alten Testament bei den Gesetzen des Mose lesen, da steht nirgends, wenn du jemanden ermordet hast, kommst du 10 Jahre ins Gefängnis, wenn du gestohlen hast, kommst du 5 Jahre ins Gefängnis, gab es nicht. Es gab im Volk Israel keine Gefängnisse. Scheint es erstmal seltsam, können wir sagen, was für ein glückliches Volk, nicht? Kommen ohne Gefängnisse aus, die sind alle, nein, das ja nicht, die Leute waren auch böse, aber es gab im Alten Testament nur entweder Körperstrafen oder finanzielle Strafen, also Zahlungen von Geld oder Körperstrafen. Das ging dann eben von körperlicher, also Auspeitschen und so weiter, oder wie wir es kennen, nicht, wenn ein Auge, also Auge für Auge, Zahn um Zahn und so weiter, also solche Körperstrafen, das gab es auch. Aber Gefängnis nicht, weil man dort einsperren und dann noch Geld für bezahlen und so, wieso denn das? Der muss für die Wiedergutmachung sorgen, dass er also das, was er angerichtet hat, wieder gut macht. Und wenn das nicht geht, ja, dann verliert er sein Leben, nicht? Dann wird er getötet. Auch Todesstrafe gab es im Alten Testament schon. Jetzt stellen wir uns die Frage, ja, wieso kommen die ins Gefängnis? Gefängnisse, wenn es so etwas gab, war es das im Alten Testament nur, die Leute wurden gefangen gesetzt, bis das Urteil gesprochen war. Also meinetwegen, du hast jetzt jemanden ermordet hat, dann waren da ja nicht gleich die Richter, die gesagt haben, also jetzt sofort, zack, tot, sondern der musste erstmal eingefangen werden, festgehalten werden, bis die Richter zusammengekommen sind und gesagt haben, hier, Todesurteil, du hast den umgebracht. Und so lange hat man den im Gefängnis gehalten. Also nicht als Strafe, sondern nur, um ihn festzuhaben, um ihn verurteilen zu können. Hier merken wir, da ist genau dasselbe mit gemeint. Wenn wir verantwortet werden vor den Königen oder vor den Synagogen, dann heißt das nicht, dass wir dann hinter eine Gefängnisstrafe erwarten, sondern hier wird mir gesagt, das ist nur, sie halten euch fest, um euch verurteilen zu können. Das ist der Hintergrund dabei. Ist ja eine interessante Überlegung durchaus auch für uns heute, nicht? Wie, wenn wir jetzt als Christen in der Politik engagiert wären, zu sagen, nicht? Also Gefängnisse abschaffen, viel Geld sparen dabei und den Leuten vielleicht andere Strafen geben, nicht? Wo sie dann ein bisschen stärker da auch sehen für schwitzen und arbeiten oder müssen oder auch dann da tatsächlich die Auswirkungen ihrer bösen Taten spüren. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. Das ist hier ganz seltsam. Wir denken jetzt, Verfolgung, das ist doch schlimm. Das ist doch eine Niederlage Gottes. Und so denken das auch diejenigen, die die Christen verfolgen. Jetzt zeigen wir denen mal richtig, wer hier der Herr im Haus ist. Nicht? Wir unterdrücken sie, wir rotten sie aus und dann ist es vorbei mit den Christen. Und hier sagt Jesus, wird genau das Gegenteil passieren. Die Absicht ist, Christen zu vernichten. Aber das Ergebnis wird die Beglaubigung des Glaubens sein. Das steht hier ja. Es wird geschehen zu einem Zeugnis. Das heißt, die Menschen wollen etwas Negatives Gott machen und Gott dreht das Ganze um und hinterher wird erst seine Sendung dadurch und die Christen werden dadurch beglaubigt. Es ist zum Zeugnis. Zum Zeugnis sicherlich einerseits, weil die Christen ausharren, geduldig, in der Verfolgung. Und dadurch den Menschen deutlich wird, das handelt sich nicht nur um irgendeine religiöse Überzeugung, sondern hier steckt eine Kraft Gottes dahinter, die Menschen aus eigener Kraft gar nicht bewältigen können. Also Menschen, die würden aufgeben, aber sie tun das nicht. So ähnlich war es ja schon bei der Verfolgung im Römischen Reich, wo die Christen in die Arena geführt worden sind, um von Löwen zerrissen zu werden. Und die Zuschauer waren enttäuscht von der Show. Denn da waren die Christen, die gefressen werden sollen, jetzt erwartete man, dass die in Angst da rumlaufen und schreien und dann mit den Löwen kämpfen. Was machten die sich? Die stellten sich dort in einen Kreis, sangen Lieder und ließen sich einfach so auffressen. Also das ist ja nichts, das ist ja keine Show, keine Spannung und so. Und dadurch sind viele zum Glauben gekommen. So wie Tertullian sagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche gewesen. Deshalb hat man sie ja gar nicht mehr in diese Arena geschickt. Die Christen hat man sich gedacht, das ist kontraproduktiv. Da kommen mehr zum Glauben, als wir Christen umbringen dort und das wirkt nicht. Aber da merkt man, genauso kann Gott das gebrauchen. Die Menschen meinen es böse, aber Gott kann etwas Gutes daraus machen. Und das ist hiermit gemeint. Es wird zum Zeugnis sein von dem, was da passieren wird. Und es wird auch ein Zeugnis ablegen von der Schlechtigkeit der Verfolger. Die halten sich für besser. Wir sind die Besseren, die Christen sind die Bösen und die Dummen. Und dann wird es hier ganz deutlich werden, wie wir auch in Philipper 1, Vers 28 lesen können, dass diejenigen, die die Christen verfolgen werden, sich selbst dadurch ein Urteil sprechen, also hier auch ein Zeugnis für die Schlechtigkeit der Verfolger. Wir sehen die Erfüllung dieser Aussage Jesu auch direkt im Leben der Jünger. Jesus sagt ja, dass die Jünger genauso leiden werden, also haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Und das passiert tatsächlich auch. In der Kirchengeschichte wissen wir nur von einem Jünger, nämlich dem Johannes, dass er ein hohes Alter erreicht und eines natürlichen Todes stirbt, soweit wir es wissen. Von den anderen Jüngern, wir wissen das manchmal in der Bibel, aber auch in der Kirchengeschichte, sind die alle einem Märtyrertod gestorben. Manche etwas jünger, andere dann sind eben etwas älter geworden, aber Johannes der Einzige, dem das nicht geschehen ist. Vers 14. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorget, wie ihr euch verantworten sollt. Dieses verantworten soll kann man auch übersetzen, wie ihr eine Verteidigungsrede vor Gericht einüben sollt. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwie faul sein sollen. Ein Verbot, den christlichen Glauben zu verteidigen, gute Gründe zu finden, um Menschen zu sagen, dass es sinnvoll ist zu glauben. Nein, darum geht es nicht. Sondern es geht einfach darum, ihr wisst nicht, wann man euch festnehmen wird. Und jetzt dreht euch in eurem Gedanken nicht nur ständig darum, eurer Rede auswendig zu lernen, was ihr dort zu sagen habt. Nur diese besondere Situation ist damit gemeint. Ihr seid hier unter Druck, unter Angriff, dem ihr ausgesetzt seid, von außen. Und hier will Gott sich verwirklichen. Er will ein Zeugnis ablegen, wie wir im Vers vorher gelesen haben. Gott will handeln, er will sich verherrlichen. Und in dieser Situation nützt alles auswendig lernen von Reden nichts. Auseinandersetzung mit dem Glauben, ja. Es geht hier ja nicht um das Predigen des Evangeliums. Es geht nicht um Mission, es geht nicht um Apologetik, sondern es geht darum, dass die Christen auf Tod und Leben, die in ihren Henkern ausgeliefert sind. Und hier in dieser Extremsituation, da sollt ihr euch nicht auf euch selbst verlassen, sondern verlasst euch nur auf Gott. Vertraut nur darauf, dass er sich verherrlicht in dem, was ihr zu sagen habt. Dass er euch führt durch den Heiligen Geist. Das ist ja das, was hier im Hintergrund steht. Das ist damit gemeint. Und das entkrampft uns natürlich auch ein bisschen, dass wir sagen, wenn wir wirklich in solch eine Verfolgungssituation hineinkommen, dann kommt es nicht auf die Stärke unseres Glaubens an. Ihr könnt ja versuchen, euch alle selbst einmal zu prüfen. Was würde ich tun, wenn da jetzt jemand mit dem Maschinengewehr vor mir steht und würde sagen, schwör deinem Glauben ab oder ich schieße dich über den Haufen? Naja, hier so in dem Schutz der Bibelschule Brake, in Gemeinschaft mit vielen anderen Christen, da ist es vielleicht leicht zu sagen, ich würde widerstehen und würde sagen, ja, erschieß mich für den Glauben. Ich weiß nicht, irgendwie. Also ich bin mir meiner selbst nicht ganz sicher, muss ich sagen. Natürlich würde ich immer dabei sagen, ich behalte den Glauben in meinem Herzen, aber gut, wenn diese blöden Leute das halt hören wollen, dann sage ich ihnen, okay, alles vergesse ich nicht. Und sobald sie weg sind mit ihrem Gewehr, dann sage ich wieder, also gut davon gekommen, ich danke Gott, dass ich hier noch lebe, nicht? Ja, wäre ja so eine Sache. Haben manche Christen der Verfolgung damals auch gemacht, nicht? Und dann jetzt dabei stehen zu sagen, trotzdem, ich halte daran fest, das kann ja nur Gott machen. Aus eigener Kraft können wir das nicht. Dazu sind wir zu schwach, glaube ich. Also ich zumindest glaube, ich bin dazu zu schwach. Das kann ich nur, wenn Gott mir Kraft dafür gibt, wenn Gott durch den Heiligen Geist das macht. Ich hoffe allerdings nie, in diese Situation zu kommen, nicht? Also hoffe auch davon, da herauszukommen. Deshalb mit der, also eigentlich diese Verfolgungszeit kann von meiner Sicht aus noch ein bisschen warten, nicht? Aber Jesus sagt eben, es ist bald soweit und einige der Anzeichen haben sich schon erfüllt. Von daher wissen wir nicht, was uns da noch bevorsteht. Vers 15. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben. Also hier ist ja erstmal ein bisschen seltsam. Also Jesus sagt, er will uns etwas geben. Aber Mund und Weisheit. Ja, haben wir nicht alle schon einen Mund? Was ist damit denn gemeint? Ihr habt doch einen Mund und ich auch und wir können reden. Nun, das ist ein Bild. Das ist so eine Form, das auszudrücken, gab es im Alten Testament häufiger. Das, was mit gemeint ist, ist, Jesus ist bei uns gegenwärtig. Er will uns nicht irgendeine Weisheit geben und irgendeinen Mund geben, er will uns seinen Mund geben und seine Weisheit geben. Und wenn ich sage hier, mein Mund, das ist so ähnlich, als wenn ich sage, ist dem Arm des Herrn irgendetwas zu schwach oder zu groß, nicht? Also kann er irgendwas nicht machen. Nein, das ist natürlich nicht gemeint, sondern das sind Übertragungen. Wenn man einen Körperteil nennt, dann meint man, ist Gott irgendetwas zu schwach. Und hier steht, ich will euch meinen Mund geben, das heißt, ich will bei euch sein und ich will durch euren Mund sprechen, um dann das auszusagen, was hier Sache ist. Und dazu genügt nicht, und das wird dann doppelt ausgedrückt einmal, er will uns dir einen Mund geben, er ist gegenwärtig, er wohnt in uns und er will uns auch seine Weisheit geben. Die Weisheit Jesu wird im Lukas-Evangelium häufiger betont. Wir haben das beispielsweise schon ganz am Anfang, Kapitel 2, Vers 40, nicht? Und das Kind wuchs und wurde stark voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Also hier Weisheit wird da erwähnt. Wir haben das später nochmal in Vers 52 im selben Kapitel. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade. Und dann und so weiter. Und das geht dann noch mehrfach. Kapitel 7, Vers 35, 11, Vers 31 und noch an ein paar anderen Stellen. Jesus war voll Weisheit, von Weisheit gezeichnet. Also derjenige, der irgendwie ein Anti-Intellektualist ist bei uns und sagt, Christen müssen dumm sein, der ist falsch. Dann müsste Jesus kein Christ sein, nicht? Den müssen wir rausschmeißen. Nein, Weisheit ist gut. Und dann lest aber die Sprüche durch. Oh, wie da die Weisheit gelobt wird. Und Klugheit, also die Klug, wir sollen klug sein und weise sein. Nur das Entscheidende ist, diese Weisheit und Klugheit muss sich Gott unterstellen. Wenn sie eine von ihm losgelöste Weisheit ist, die meint selbst klüger zu sein als Gott, das ist diejenige, die wir im 1. Korinther 1 finden. Die ist schlechter, die ist eine Torheit bei Gott. Aber nur diese Art von Weisheit, Weisheit, die von Gott kommt, die sollen wir erstreben, nach der sollen wir suchen. Und die äußert sich auch in unserem täglichen Leben, in Klugheit. Also gerade in den Sprüchen wird häufig Klugheit und Weisheit einander gegenübergestellt und das gehört zusammen. Oder die Weisheit des Königs Salomo, der so weise war, richtige Urteile zu sprechen, richtig zu regieren. Das ist Klugheit im Alltag und die ist gut. Aber hier lesen wir, das ist nicht selbst gemacht, sondern das ist eine, da sollen wir Gott unseren Verstand übergeben, zur Verfügung stellen und dann wird er das führen und gebrauchen. Das ist damit gemeint. Also er ist derjenige, der uns seinen Mund und seine Weisheit geben will, der in uns wohnen will. Und bei Jesus finden wir auch, da kamen die ganzen Gegner zu ihm und die Weisheit äußerte sich darin, dass so wie er ihnen antwortete, sie wollten ihn fertig machen, wie er ihnen antwortete, sie hatten nichts mehr in der Hand. Wir lesen hier auch, als Jesus festgenommen wird, sie konnten ihm nichts mehr vorwerfen. Es gab also nichts mehr, was sie wirklich gegen ihn in der Hand hätte. So wird es bei uns auch sein. Wenn wir Verantwortung ablegen müssen vor irgendeinem Richter oder religiösen Verführer, dann wird es so sein, dass wir das durch den Heiligen Geist so machen können, dass die Menschen merken, das hat nicht Hand und Fuß. Da gibt es nichts mehr, was wir ihnen vorwerfen können. Wir sind ungerecht dabei. Das ist die Weisheit, die hier gemeint ist. Der all eure Gegner nicht widersprechen noch widerstehen können. Genauso wie bei Jesus. Da ist sie wollen sie ihn reinlegen. Wir hatten das hier bei allen Sache mit der, erinnere ich mit der Sünde, was ist schwerer zu vergeben, Sünde und Krankheit. Da auch Jesus gibt ihnen eine Antwort. Oder bei der Ehebrecherin, nicht? Was muss man jetzt machen? Muss man sie steinigen? Und Jesus sagt, ja, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Oder soll man dem Kaiser Geld bezahlen, nicht? Wo sie auch hoffen, ihn reinzulegen. Und entweder die Juden sind sauer, weil er sagt, ihr müsst euch den Römern unterordnen. Oder er übertritt das Gesetz, weil er sagt, also ihr dürft ihm nichts geben. Sie versuchen, ihn reinzulegen. Und wieder, Jesus hat eine Antwort. Da können sie nicht mehr drauf reagieren. Und so ähnlich, verspricht Jesus, wird es bei uns auch sein. Widerspruch ist gegen Jesus gewesen, uns ist es angekündigt, erinnert euch, Lukas 2, Vers 34, da wird gesagt, dass Jesus kommen wird zum Widerspruch. Erinnert ihr euch? Dieser Anstoß, Stein des Anstoßes. Das ist das, was hier, dasselbe Wort, was hier auch erwähnt wird. Die Leute werden dem nicht widerstehen können. Wir werden die Verheißung haben, die Jesus auch, die bei Jesus erfüllt ist. Wir werden in Unterdrückung nicht alleine sein, selbst da, wo körperliche Qualen sind oder Menschen uns gefangen nehmen wollen, werden wir dem widerstehen können. Ich möchte euch zwei Beispiele lesen, hier aus diesem Buch. Eusebius von Caesarea, Kirchengeschichte. Der hat gelebt, schon ein paar hundert Jahre her, aber war der erste Christ, der eine Kirchengeschichte geschrieben hat. Und da steht eine ganze Menge drin, so wie die ersten Christen gelebt haben, insbesondere in den drei Jahrhunderten der Verfolgung. Und ich möchte euch mal zwei kurze Geschichten vorlesen, wie das damals gelaufen ist. Also der hat es nachgeforscht, der hat ja selbst auch in dieser Zeit mitgelebt. Und ich möchte euch zwei Beispiele lesen von Christen der damaligen Zeit, wie sie in dieser Verfolgung war und wie sie schon in dieser Zeit erfüllt hat. Der Anfang sozusagen sich erfüllt hat von dem, was Jesus verheißen hat, dass sie wussten, richtig zu antworten und richtig darauf zu reagieren und die Menschen dadurch gemerkt haben, alles, was wir vorbringen, hat eigentlich nicht Hand und Fuß, gilt so nicht. Als erstes möchte ich euch hier von einem Gemeindeleiter vorlesen, und zwar dem Pontinus. Also, da steht nämlich, Pontinus, der mit dem bischöflichen Dienst in Lugdunum betraut war. Obwohl Bischof ist ja hier, das ist ja eigentlich alles übersetzt aus dem Griechischen, das meint einfach Gemeindeleiter. Damals war das also noch keiner, der mit einem langen Ornat und hier Stab und großen Palast gewesen ist, sondern einfach ein normaler Gemeindeleiter. Also dieser Heilige, also dieser Pontinus, der Leiter der Gemeinde von Lugdunum, ein Mann von mehr als 90 Jahren, körperlich ganz geschwächt und infolge dieser körperlichen Gebrechen schwer atmend, wurde dank seiner Sehnsucht nach dem Märtyrium durch die Kraft des Geistes gestärkt. Auch er wurde vor den Richterstuhl geschleppt. War doch sein Körper durch Alter und Krankheit gebrochen, so war doch seine Seele noch frisch, dass Christus in ihr triumphieren konnte. Als ihn die Soldaten von dem Richterstuhl geführt hatten, unter dem Geleit der städtischen Behörde und der ganzen Volksmasse, welches alles Mögliche gegen ihn schrien, als wäre er Christus, da legte er ein herrliches Bekenntnis ab. Auf die Frage des Statthalters, wer der Gott der Christen sei, antwortete er, wenn du würdig bist, wirst du ihn erkennen. Darauf wurde er erbarmungslos hin und her gerissen und musste Schläge vieler Art über sich ergehen lassen, während die, welche in seiner Nähe waren, ihn mit Händen und Füßen auf verschiedene Weise ohne Ehrfurcht vor seinem Alter misshandelten, warfen die Fernstehenden, was sie gerade zur Hand hatten, gegen ihn. Alle glaubten, sich stark zu versündigen und zu vergehen, wenn sie es an der Hemmungslosigkeit ihm gegenüber fehlen ließen. Durch ihr Vorgehen meinten sie, Rache für die Götter zu nehmen. Kaum mehr fähig zu atmen, wurde Pontius ins Gefängnis geworfen, wo er zwei Tage danach seinen Geist aufgab. Und dann geht es noch etwas weiter. Hierauf offenbarte sich das große Walten Gottes und der unergründliche Erbarm Jesu in einer Weise, wie es selten in der Brüdergemeinde, hier ist allerdings nicht die Brüdergemeinde unserer Zeit gemeint, sondern damals die Gemeinde, nicht der der Brüder einfach in Erscheinung trat, wie es der Art Christi entsprach. Es wurden nämlich auch die, welche nach der ersten Verhaftung den Glauben verleugnete, eingesperrt und bekamen ebenfalls die Leiden zu Kosten. Hier soll gesagt werden, das hatte positive Auswirkungen. Die Soldaten wurden aufmerksam und die, die vorher schwach waren, die nicht zum Glauben stehen wollten, plötzlich haben sie den Mut gefasst, dieser alte Mann, der steht dazu, wir wollen jetzt auch zum Glauben stehen. Ein Beispiel davon. Ihr seht, hier wird nur ein kleiner Auszug aus dem Gespräch gegeben, was er mit seinem Richter gehabt hat. Aber deutlich wird darauf, die Menschen, das wird auf den Punkt gebracht, der hier Richter erkennt, worum es geht. Es gibt nichts, was sie ihm vorwerfen können. Ich möchte euch jetzt auch noch der geschlechtlichen Gerechtigkeit wegen eine Frau vorstellen. Und das ist Potaminea aus Ägypten. Potaminea, die wird auch gefangen genommen. Und dann berichtet uns der Eusebius auch ein bisschen, wie es der ergeht. Also. An siebter Stelle möge Basilides genannt werden, welcher die berühmte Potaminea auf dem Richtplatz begleitete. Noch heute weiß man in ihrer Heimat viel von ihr zu erzählen, also zur Zeit, als Eusebius lebt. Für ihre körperliche Reinheit und Jungfräulichkeit, welcher ihr Schmuck war, hatte sie gegenüber ihren Liebhabern zahllose Kämpfe durchfochten. Also da waren jetzt ungläubig, die wollten hier mit ihr ins Bett und sie wollte nicht, sie wollte erst, wenn sie heiratet. Damit der Anmut ihrer Seele zugleich auch die Schönheit ihres Körpers in der Blüte stand. Nachdem sie unzählige Martern erduldete, wurde sie zuletzt nach schrecklichen und geradezu schauerlichen Pein zugleich mit ihrer Mutter Marcella verbrannt. Wie man erzählte, hatte sie der Richter namens Aquilas zuerst am ganzen Körper furchtbar misshandeln lassen, schließlich gedroht sie zur Schändung an die Gladiatoren auszuliefern. Sie habe sich zunächst etwas besonnen, dann aber auf die Frage, wo sie zu sehr entschlossen sei, die Antwort gegeben, mit der sie etwas gesagt zu haben schien, was bei ihnen als Frevel galt. Kaum hatte sie dies gesprochen, wurde das Endurteil über sie gefällt. Und Basilides, der Gemeindeleiter von der Stadt, einer der Soldat, der diensttuende Soldat, der ihr übergeben wurde, führte sie zur Rechtsstätte. Als der Pöbel sie bedrängte und mit rohen Worten verhöhnen wollte, trieb Basilides die Frevler zurück und hielt sie ferne und erwies ihr sehr viel Mitleid und Teilnahme. Potamenea nahm das ihr bekundete Mitgefühl freundlich auf, vermahnte den Mann, guten Mutes zu sein. Nach ihrer Hinscheiden würde sie sich vor dem Herrn erbitten und ihm bald das, was er ihr angetan hatte, vergelten. Nach diesen Worten ertrug sie standhaft den Martertod. Verschiedene Teile ihres Körpers, von der Fußsohle bis zum Scheitel, waren langsam und allmählich mit siedendem Pech übergossen worden, einen solchen Kampf und so weiter und so weiter. Schließlich ist es dann so, dass in der Nacht, nachdem sie gestorben ist, erscheint sie ihm im Traum und er bekehrt sich daraufhin. Und das geht dann weiter. Und zwar ist es dann so, wo habe ich denn das? Als Basilides bald darauf von seinen Kameraden aus irgendeinem Grund zur Ablegung eines Eides aufgefordert wurde, verzichtete er, es sei ihm streng verboten zu schwören, denn er sei Christ und bekenne dies offen. Zunächst meinte man Basilides Scherze und so weiter. Also der Soldat, der sie hinrichten soll, dadurch, dass sie mit ihm spricht und so vorbildlich dort das erträgt, er kommt selbst zum Glauben und danach wird auch er hingerichtet. Zwei Beispiele von Menschen, wo wir sehen, schon in dieser ersten Zeit, sie kommen in Verfolgung, vor Richter, sie kommen vor Verfolger, aber Gott gibt ihnen Kraft, das auszuhalten und Kraft zu antworten und so zu antworten, dass den Menschen vollkommen klar ist, hier muss Gott dahinter sein, der spricht. Wir haben Vers 16. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden und man wird einige von euch töten. Das scheint uns erstmal seltsam zu sein. Vorher wird doch gerade gesagt, dass Jesus uns schützen wird, uns die richtigen Worte geben wird. Ich habe euch gezeigt, hier bei dem Eusebius, das heißt nicht unbedingt, dass jeder mit dem Leben davon kommt. Denkt auch an die Offenbarung. Da finden wir, dass viele der Christen, die dann noch leben werden, hingerichtet werden und sterben werden. Ja, Jesus wird uns beistehen, aber das Beistehen heißt nicht, dass jeder überleben wird dabei. Sondern Beistehen heißt auch Beistehen in der Verfolgung, im Sterben davon. Und das ist die traurige Wahrheit, die Jesus hier seinen Jüngern sagt und uns damit auch weitergeben will. Das, was hier so nebenbei erwähnt wird, es wird ja eine ganze Menge von verschiedenen Gruppen erzählt. Erstmal Familienzusammenhalt zerbricht, denn sonst würde man ja niemanden verraten. Nicht? Ich meine, wenn ihr euch sagt, würdet ihr eure Kinder sagen, also hier, meine Kinder sind Christen, damit die hingerichtet werden? Also ich hoffe, eure Kinder auch nicht. Vielleicht werden das von euch tun. Aber zerbrochene Familien, da ist das so. Einer hasst den einen, der anderen, also alle sind mit Kampf miteinander, da ist das kein Problem. Wir merken, das Ganze ist hier so etwas konzentrisch aufgebaut. Das heißt, Lukas geht aus von den engsten Verwandten oder den engsten Beziehungen hin zu den etwas mehr weiterläufigen Bekannten. Denn wir merken, das erste engste Beziehung sind Eltern. Man könnte hier auch noch Ehepaare erwähnen, die werden ja nicht erwähnt. Dann Brüder, also die Geschwister. Dann die Verwandten so im größeren Rahmen, Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins und dann die Freunde im weiteren Bereich. Also hier, er will sagen, in jeder Stufe, da wo wir mit Menschen umgehen, werden auch Verräter sein, die euch den Strafverfolgungsbehörden ausliefern werden. Das ist das, was er hier sagt. Und für die Zuhörer damals, die Juden, muss das besonders schlimm gewesen sein. Denn da, wo sie schon in einem besetzten Land lebten, wo sie also unter dem Druck der Römer waren und wo sie Juden waren, galt die Verpflichtung und die Treue in der Familie sehr, sehr viel. Lest mal im Alten Testament, wie wichtig es war in der Familie. Also wenn da ein Bruder gestorben war, dann musste, also ein Mann gestorben war, dann musste dessen Bruder sich um die Familie kümmern. Also es war regelrechte Verpflichtung in der Familie, ganz enge Beziehungen untereinander. Und hier sagt Jesus, das wird auch zerbrechen. In euren engsten Beziehungen, die ihr habt, werden Verräter sein, weil dieser äußere starke Druck sie dazu treibt, euch zu denunzieren. Und das erleben wir zum Teil ja auch heute schon. Denken wir zum Beispiel an diejenigen, die in islamischen Ländern zum Glauben kommen, die dort hingerichtet und getötet werden von ihren eigenen Familienangehörigen. Natürlich nicht immer, das ist ja klar. Sonst gäbe es ja in islamischen Ländern auch keine Christen, aber wo das durchaus gefordert wird von islamischen Geistlichen und in einigen Ländern auch von Eltern und Verwandten praktiziert wird. Oder denken wir an eine ähnliche Situation, man nannte die später Stalins Waisenkinder, als bei den großen Verfolgungen in Russland Kinder dazu aufgefordert wurden, ihre Eltern zu denunzieren. Wegen politischen Dingen, aber auch wegen religiösen Dingen. Und dann wurden die Eltern hinterher getötet. Und man sprach ihnen zu, sie hätten hier ein großes Verdienst dem Kommunismus entgegen und nannte sie dann eben Stalins Waisenkinder. Eigene Kinder verraten ihre Eltern und die werden deshalb getötet. Auch um des Glaubens willen. Und da merken wir, da hat sich schon etwas gerade in dem vergangenen Jahrhundert, also jetzt im 20. Jahrhundert, bis in die Gegenwart hinein erfüllt von dem, was Jesus hier vorhersagt. Einige werden getötet, auch das. Wir sehen das ja von dem Reich des Tieres, wo die Gläubigen bekämpft werden, Offenbarung 13, ab Vers 7. Es gibt dort Folter, hier steht ja auch, sie werden einige von euch töten, dieses Wort, Thanatao, das meint so viel wie töten, aber das kann auch töten mit Gewaltanwendung sein, also wo Jesus hingerichtet wird, da wird dasselbe Wort benutzt. Also nicht nur einfach, sie werden eingeschläfert oder so, sondern es kann auch grausame Verfolgung meinen. Und das ist ja hier eher der Zusammenhang, in dem das Ganze steht. Also hier werden Menschen sein, die einen solchen Hass auf Christen haben werden, dass obwohl sie ihnen nicht widersprechen können, direkt im Vers vorher, sie trotzdem sie hinrichten wollen. Und da merken wir, das ist ein ideologischer Hass. Das ist nicht nur aufgrund, weil die Christen was Böses getan haben, sondern weil man sie als Friedensstörer ansieht. Die machen unsere Gesellschaft kaputt, diese bösen Christen, und deshalb muss man sie töten. Etwas, was hier im Augenblick immer mehr aufgebaut wird. Man sieht die Christen an als diejenigen, die die heile Welt der Toleranz der Weltreligion gefährden. Gerade jetzt letztens, habt ihr vielleicht gehört, gestern war eine Meldung, da war wieder von vielen Vertretern der Weltreligion in Aachen jetzt gemeinsames Gebet und gemeinsames Überlegen, wie können wir den Weltfrieden fördern. Da war noch der Bundespräsident Rau, der da war, ein Grußwort gebracht, und so etwas ist immer weiter. Es gibt dann das Parlament der Weltreligionen in Chicago, es gibt den ehemals katholischen Theologieprofessor Hans Küng, der mit seinem Projekt Weltethos weit versucht, die Menschen dort mit hineinzunehmen. Es gibt eine Gesetzesinitiative der Europäischen Union, dass eben vorgeschrieben werden soll, dass im Religionsunterricht die Gleichheit aller Religionen gelehrt werden soll, damit eben der religiöse Frieden verbreitet wird. Also auch da Tendenzen, wo wir sehen, genau das scheint sich abzuzeichnen. Und wenn dann Christen dazwischen kommen, sagen, nein, nur Jesus die Wahrheit, die sind Friedensstörer, die machen ja den Weltfrieden kaputt, das geht ja nicht. Also die müssen wir einsperren, die müssen wir mundtot machen, das geht nicht. Oder denkt daran, dass beispielsweise in Schweden, zum Teil auch in den Niederlanden, in Belgien, können Christen ins Gefängnis geschmissen werden, wenn sie Homosexuelle diffamieren. Und diffamieren heißt schon, du sagst, das ist sündig, das ist falsch, das darfst du nicht. Nach schwedischem Gesetz, ich habe auch gerade darüber einen Teil eines Buches geschrieben, in der Dillenburger Verlagsgesellschaft ist das jetzt gerade herausgekommen, Idea, Dokumentation, Homosexualität, da gehe ich dem auch nach, führe da im Einzelnen auf, Schweden ganz genau so, du darfst sagen, in der Bibel steht, Homosexualität ist schlecht, aber sobald du sagst, dass das auch für heute gilt, dann diffamierst du das, kannst du gesetzlich belangt werden, erstmal mit Bußgeld und bei schwereren Fällen auch mit Gefängnisstrafe. Ja, da müssen wir uns sagen, was machst du denn als Christ, nicht, bald einmal? Die ganze Geschichte könnte ich jetzt noch weiter ausführen, wer da noch alles straffällig werden kann, wenn er da irgendwas sagt. Da merken wir, das kann für Christen gefährlich werden. Und da merken wir, da bereitet sich das genau vor. Christen werden als Ruhestörer gesehen. Deshalb greift man sie an. Hier sind die ärgsten Gegner, die wir hier finden, nicht unbedingt die großen Sünder, die sagen, ich will jetzt in Sünde und Ausschweifung leben, sondern die ärgsten Gegner, die hier genannt werden und die Jesus auch verfolgen, sind die Führungsschicht, die Intellektuellen, die meinen, das alles in der Hand zu haben, die religiösen Führer der damaligen Zeit. Die sind die. Und das ist auch das, was Jesus für die Zukunft vorher sagt. Also einige werden, also ihr werdet gefangen genommen werden und einige werden verfolgt. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Also auch hier, das geht dann ja nur weiter, eben der Hass. Johannes 15, Vers 18, die Welt wird uns hassen, wie sie Jesus gehasst hat, sagt Jesus dort. Ja, dann haben wir hier den eben Vers 18, also ihr werdet gehasst werden, darüber habe ich jetzt schon einiges gesagt. Was wir als Troster herausnehmen können, wenn uns in Vers 19 gesagt hat, wenn uns dann gesagt wird in Vers 18 auch, dass kein Haar von unserem Haupt verloren gehen wird, das erinnert uns ja auch, dass Jesus das schon im Matthäus-Evangelium sagt, Kapitel 10, Vers 30, dass wir keine Sorge haben werden, unsere Haare sind alle gezählt, kein Haar wird von unserem Kopf fallen. Das gibt uns dann Mut und das soll den Christen auch Mut geben. Denkt nicht, dass in dieser Situation Gott alles aus den Händen entgleitet. Wenn du irgendeine schwere Situation erlebst, möglicherweise auch um des Glaubens willen verfolgt bist, dann denk daran, Gott ist noch da. Das heißt nicht, dass Gott der Schwache ist, dass Gott jetzt misslungen ist, Gottes Weg, sondern Gott ist immer noch weiter da. Und er führt auch noch weiter. Das ist das, was hier gesagt werden soll. Es wird nicht verheißen, dass wir um diesen Fall unbedingt überleben werden. Das ist hier, wird nicht festgesetzt. In der Endzeit finden wir auch in Offenbarung 7, ab Vers 3, dass es eben da den Überrest geben wird, der von Jesus bewahrt werden wird und dass diejenigen, die bis ans Ende ausharren, Matthäus 24, Vers 13, die werden überleben, Gott wird sie bewahren. Das ist ja auch in Vers 19 noch, seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Das können wir auf zweierlei Weise ausdrücken. Einerseits könnte es jetzt heißen, so wie Jesus dann beispielsweise auch im Kapitel 12, Vers 4 sagt, im Lukas, da sagt er nämlich, habt nicht Angst vor dem, der den Körper zerstören kann, sondern vor dem, der die Seele zerstören kann. dass er hier auch meint, naja, diese Verfolgung, die können euch schließlich nur töten. Ich meine, das ist ja schlimm genug, nicht? Aber sie können nicht eure Seele zerstören. Und da sagt er, hier, euer Leben wird, ihr werdet euer Leben gewinnen, dass Jesus damit meint, sie werden euch vielleicht äußerlich quälen und töten, aber euer Leben bei mir, euer ewiges Leben, das werden sie nicht angreifen können. Das ist eine Variante, wie man das verstehen kann. Da es hier allerdings um handgreifliche Verfolgung geht, ich habe den Eindruck, dass es auch so verstanden werden kann und vielleicht noch genauer, dass hier gesagt wird, es werden einige sterben, es werden auch einige verfolgt, aber diejenigen, die dort in dieser Zeit als Christen übrig bleiben, die wird er auch bis zum Ende bewahren. Das heißt, wenn du jetzt als Christ übrig bist und du lebst noch weiter, sei nicht frustriert und denke dabei, jetzt werden wir alle sterben, es bleibt keiner übrig, so ähnlich wie Elia, der gedacht hat, nicht, durch Isabel und Ahab, alle sind tot und keiner ist mehr übrig geblieben und in Frustration und Depression kommt, sondern denk daran, Gott ist mächtiger, er wird eine Gruppe, seien es die 144.000 aus der Offenbarung oder eine größere, wir finden hier verschiedene Zahlen der Offenbarung, die wird er bewahren und durchhalten, obwohl alles Äußere dagegen spricht. Obwohl die Verfolgung perfektioniert zu sein scheint, er wird die auch leibhaftig am Leben erhalten. Eben nicht alle, aber die, die dort bei ihm bleiben, auch nicht aus eigener Kraft, ja, sondern aus der Kraft Gottes. Nun, mit der Christenverfolgung ist es ja so, wir könnten sagen, das gab es in der gesamten Kirchengeschichte und gab es tatsächlich auch. Eigentlich hatte ich an dieser Stelle vor, euch einen kleinen Überblick zu geben, wie das nun mit der Verfolgung war. Tatsächlich lesen wir die ja schon in der Apostelgeschichte. Denkt an Stephanus, einer der Ersten oder der Erste, der Nachfolger Jesu, der für den Glauben stirbt. Das geht dann hinterher weiter. Paulus und Petrus werden hingerichtet. Im Jahr 64 nach Christus, als der Brand von Rom stattfindet, werden die Christen in Rom verfolgt. Priscilla und Aquila fliehen dann ja schließlich. Paulus trifft sie dann auf seiner Missionsreise. Später reisen sie wieder zurück nach Rom und sind auch wieder da. Wir finden dann drei große Verfolgungswellen in den ersten drei Jahrhunderten, wo Millionen von Christen, also naja, vielleicht Hunderttausende, es gab ja noch nicht so viele, Hunderttausende, man hat sie nicht genau gezählt, sterben. Dann, als die Germanen um 400 Süddeutschland überrennen, weil die Römer zu schwach sind, wird berichtet, dass beispielsweise in Mainz Tausende von Christen in den Kirchen erschlagen werden, von den damals eben noch nicht gläubigen Germanen. Zahlreiche Missionare lassen das Leben, um die Germanen, also unsere Vorfahren, für den christlichen Glauben zu gewinnen. Sie kamen aus England und Irland, einige kamen aus Italien und Griechenland und haben hier in Deutschland, damals im Germanigen, ihr Leben gelassen. Dann im 6. Jahrhundert werden zahlreiche Christen im heutigen Persien, damals dem Sassanidenreich, getötet. Bei der Ausbreitung des Islam im 7. und 8. Jahrhundert verlieren Tausende von Christen ihr Leben in Nordafrika, Arabien, Persien, Leben und Freiheit. Versklavung und Tod wartet auf sie. Und das waren ja alles Gegenden, die vorher einmal von Christen bewohnt waren. Dann kommen die Kreuzfahrerheere, die sich nicht nur gegen die Muslime wenden, sondern die dann insbesondere in Südfrankreich zahlreiche Christen hinmetzeln, weil sie nicht zur offiziellen Kirche stehen. Zum Beispiel die Katharer und Albigenser, wie auch die Waldenser-Gemeinden, die im 12. Jahrhundert von der offiziellen Kirche vernichtet werden. Die nestorianischen Christen, die bis in China, in der Mongolei und Indien sich ausgebreitet haben, und das eben schon um das Jahr 700 und 800 herum, werden dort dann von den muslimisch gewordenen Mongolen hingemetzelt. Im Dreißigjährigen Krieg verfolgen sich die Christen gegenseitig. Katholiken gegen Protestanten und Protestanten gegen Katholiken und Lutheraner gegen Calvinisten und Calvinisten gegen Lutheraner. Da bringen sie sich selbst um. Aber auch hier Christenverfolgung. Und dann die Gegenreformation der Katholiken. Allein in Frankreich rechnet man damit, dass zur Zeit der Reformation ein Drittel der Bevölkerung zum evangelischen Glauben gewechselt war. Heute kann man sie, nenne ich, an einer Hand zählen, aber es sind sehr wenig übrig geblieben. Wo sind sie geblieben? Viele sind ausgewandert, die restlichen wurden umgebracht. Man rechnet allein damit, dass im 16. Jahrhundert etwa 18.000 evangelische Ketzer in Anführungsstrichen in Frankreich, Österreich, Italien, Spanien hingerichtet worden sind. Wir erinnern uns daran, dass beispielsweise die protestantischen Bewohner Salzburgs und auch andere österreichische Gläubige, unter denen die Vorfahren von Zinzendorf waren, vertrieben wurden und mitten im Winter barfuß ohne irgendwie Hab und Gut über die Alpen steigen mussten. Viele sind dabei umgekommen. Denken wir an die Hugenottenkriege in Frankreich, wo Hunderttausende Evangelische ihr Leben lassen mussten. Oder vielleicht an die 200.000 Christen, die 1603 in Japan starben, weil dort die japanische Regierung gegen die Christen vorging und eine grausame Christenverfolgung inszenierten. Sie wurden gefoltert, gekreuzigt, in Krater, in Vulkankrater geschmissen, wenn sie nicht ihrem Glauben absagten. Um 1650 starben zahlreiche Christen an den Marterpfählen nordamerikanischer Indianer, die sie für den Glauben gewinnen wollten. Da waren Christen, die nicht nur Indianer umbrachten, sondern die sie für Jesus gewinnen wollten und das mit dem Leben bezahlten. Oder denken wir, dass zwischen 1894 und 1896 in der Türkei 150.000 christliche Armenier getötet wurden und ab 1916 etwa nochmal 1,2 Millionen. Das ist uns manchmal gar nicht im Bewusstsein, dass noch vor 100 Jahren 10% der türkischen Bevölkerung Christen waren. Vielleicht nicht alles gläubige Christen, aber formal bekannten sie sich zum christlichen Glauben, waren sogar bereit dafür zu sterben. Heute sind es weniger als 0,1%. Die wurden in den letzten 100 Jahren getötet. Denken wir daran, dass in der Sowjetunion ab 1939 150.000 Geistliche getötet worden sind und 5 Millionen orthodoxe Christen, weil sie an ihrem Glauben festhalten wollten. Ähnlich ging es im Nationalsozialismus. Ähnlich war es in der Spanischen Revolution von 1936. 10.000 Kirchenmitarbeiter wurden dort getötet, weil sie an ihrem Glauben festhielten. In Mexiko, in der sozialistischen Revolution, 5.000 Geistliche. In Kenia, 1925, wurden Tausende von Christen von der Mau-Mau-Bewegung ermordet. In Saudi-Arabien wurden von 1993 bis 1995 300 Menschen wegen eines Gottesdienstesbesuches oder dem Besitz einer Bibel verurteilt und hingerichtet. Im Sudan werden Christen gekreuzigt bis heute und 45.000 Christen sitzen in Umerziehungslager, um Muslime zu werden, insbesondere Jugendliche und Kinder. Denken wir daran, dass in Israel christliche Gottesdiensthäuser abgebrannt werden und zum Teil Steckbriefe von orthodoxen Juden an die Wände geheftet werden, um christliche Missionare zu verunglimpfen und gegen sie aufzurufen. In Sri Lanka sind radikale Buddhisten, die Gemeindehäuser niederbrennen und Christen töten. In Laos werden Kirchen geschlossen, christliche Versammlungen verboten, Bibeln verbrannt. In Nordkorea kann ein Christ allein für den Besitz einer Bibel, selbst wenn er nicht drin liest, bis heute mit dem Tod bestraft werden und hingerichtet werden. Und denken wir dann daran, dass noch im Jahr 1988 etwa 300.000 Christen in einem Jahr getötet worden sind für ihren Glauben. In der Gegenwart rechnet man damit, dass es pro Jahr etwa 150.000 sind. Aber auch das ist schon eine ganze Menge. Eine Großstadt in Deutschland. Jedes Jahr Christen, die verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens. Heute insbesondere Brennpunkte sind zum Teil in Indonesien, zum Teil in Pakistan, in einigen anderen arabischen Ländern, im Sudan beispielsweise, in den restlichen kommunistischen Ländern, die es noch gibt, insbesondere in Ostasien. Da ist die Christenverfolgung am stärksten. Nun, und das zeigt uns, Christen haben durch alle Zeiten hindurch für den Glauben gelitten. Wir merken, dass wir auch heute, selbst wenn wir das vielleicht in Deutschland meinen, nicht in einer Zeit der allgemeinen Toleranz Christen gegenüber leben, sondern in einer Zeit der Christenverfolgung. Nur wir haben es noch nicht gemerkt vielleicht, weil es nicht in den Medien vorkommt. Möglicherweise sollten wir uns selbst dessen mehr bewusst sein, mehr für unsere verfolgten Geschwister beten oder ihnen auch ganz praktisch helfen, mehr unsere Politiker darauf aufmerksam zu machen, sich nicht nur für die Gleichberechtigung der Homosexuellen weltweit einzusetzen, ich meine, da komme ich jetzt mit einem Nebenschlag so nebenbei darauf, nicht? Sowohl als die Grünen ihr Regierungsprogramm verabschiedet haben, dann haben sie gesagt, eines der Ziele der deutschen Außenpolitik, also von Joschka Fischer, soll sein, die Diskriminierung von Homosexuellen international zu bekämpfen und die homosexuell Unterdrückten aus den Gefängnissen herauszubringen. Von Christen, die in weit größerer Zahl verfolgt werden sind, findet man in diesen Regierungsvereinbarungen kein Wort. Das ist egal dabei. Da merken wir, wie die Prioritäten versetzt sind. Da sollten wir unsere Politiker darauf aufmerksam machen, für unsere verfolgten Geschwister einzutreten, ganz praktisch. Und gewiss sein, es könnte in absehbarer Zeit auch bei uns zu einer Diskriminierung oder möglicherweise sogar Verfolgung von Christen in Europa führen. Wir sind, so würde ich vermuten, die Christen der letzten Generation, von denen wir dann in Vers 32 lesen. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Nun, man könnte jetzt sagen, diese Generation, wobei Generation ja schwierig zu definieren ist, ist das diejenigen, die alle heute geboren werden, also die zur Zeit Jesu gerade geboren worden sind, oder sind das die, die da gelebt haben? Also ganz praktisch, sind eure Kinder eine andere Generation als ihr? Jesus sagt ja, die Generation, die jetzt da ist. Ja, ihr und eure Kinder leben zur selben Zeit. Also was ist damit jetzt genau mit den Generationen? Schwer zu sagen. Im Alten Testament wird Generation häufig ein Abschnitt von etwa 40 Jahren bezeichnet. Das lesen wir. Da wird gesagt, eine Generation hat die Wüstenwanderung gedauert, wird im Alten Testament gesagt, 40 Jahre. Und dann waren alle tot, die zu dem Zeitpunkt noch lebten. Wenn wir 40 Jahre zu dem Todesdatum Jesu zurechnen, sind wir etwa im Jahr 70 nach Christus. Und da wäre eine erste Erfüllung, nämlich die Zerstörung des Tempels. Der wird 70 nach Christus von den Römern zerstört. Wie hat Jesus es wissen können? Wir wissen es nicht genau. Aber Generation meint auch noch mehr. Generation meint nämlich so viel wie Stamm oder Geschlecht oder Gruppe oder Volk. Das könnt ihr auch im Wörterbuch nachlesen. Genauso kann man das übersetzen. Auch in der Bibel wird das so getan. So in Matthäus 1, Vers 17 wird es für Familie gebraucht oder für Matthäus 11, Vers 16 als Nation oder als Gruppe von Menschen mit denselben Ansichten, Matthäus 17, Vers 17. Oder in Philipper 2, Vers 15, da wird gesagt, dass die Menschen, die jetzt leben, sind ein verderbtes und verdrehtes Geschlecht. Und Geschlecht ist dasselbe Wort, was hier gebraucht wird für Generation oder Geschlecht. Das heißt, Jesus meint wahrscheinlich noch mehr. Nicht nur die unmittelbare Erfüllung der Zerstörung des Tempels, sondern er hat ja auch den Blick auf das Kommen des Menschensohns, was nach der Offenbarung ja erst später stattfindet. Und so ist das erst eine erste Stufe der Erfüllung. Und die weitere Stufe der Erfüllung, da sagt er, dieses Geschlecht, diese Art von Menschen, die sich gegen Christen wenden, die selbst meinen, wichtiger zu sein, klüger zu sein, besser ausgerichtet zu sein als Jesus, die werden nicht aufhören, bis Jesus einmal kommt. Also seid nicht in der Illusion, dass die Leute mal aufhören, euch zu verfolgen, sondern so wie die, die jetzt mich verfolgen, so wird das auch sein bis zum Ende. Ich denke, dass das ist, was Jesus hier sagen will. Jesus zeigt sich dann, mit Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, als ein Provokateur für die Pharisäer. Denn, dass das Wort Gottes nicht vergeht, lesen wir schon im Psalm 119. Aber hier stellt er sein Wort auf dieselbe Stufe. Und er sagt auch, dass alles, was wir in der Weltgeschichte als Großes und Kleines finden, er überschaut das gesamte Universum, die gesamte Weltgeschichte und sagt, das, was ich euch zu sagen habe, ist mehr und ist wichtiger und ist größer. Das fordert uns natürlich in einer gewissen Weise auch heraus. Wenn alles vergeht, soll das ja heißen, wenn alles, worauf wir bauen können, nicht mehr da ist, Jesu Wort ist noch da. Das ist das, was er uns verspricht. Und jetzt sind wir herausgefordert, worauf bauen wir denn in unserem Leben? Sei es auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Gesundheit, auf den sicheren Staat oder den Wirtschaftsstandort Deutschland, auf unsere Altenversicherung, unsere Rente, möglicherweise, nicht? Einige werden ja vielleicht noch Rente bekommen, die anderen halt nicht mehr, oder vielleicht auf unsere Einkünfte, unser gespartes Konto irgendwo, worauf vertrauen wir? Hier sagt Jesus ja, Himmel und Erde werden vergehen. Alles, worauf ihr baut, wird vergehen. Selbst die Pyramiden haben zwar ein paar tausend Jahre überstanden, aber die werden jetzt von den Touristen kaputt gemacht, nicht? Und von der Umweltzerstörung. Die wird es auch irgendwann nicht mehr geben. Aber das, was bleibt, sind die Worte Jesu. Hier sind wir herausgefordert, wo sind unsere Prioritäten in unserem Leben? Wie gehen wir damit um? Das bedeutet natürlich auch, gehe ich in Ehrfurcht mit dem Wort Gottes um, wenn das ewig wahr ist, wenn das ewig gültig ist. Wie viel Ehrfurcht habe ich davor? Wie sehr schaue ich auch auf die Kleinigkeiten im Wort Gottes? Wenn das ewig gültig ist, dann ist ja jedes Detail davon auch wichtig und wichtiger als viele irdische Sachen, um die ich mich kümmern kann und die mir in meinem alltäglichen Leben Sorgen machen wollen. Und dann wäre das auch die Frage, natürlich kann ich keine Bibelkritik betreiben. Ich kann ja schlecht hinkommen und sagen, na, Jesus hat das damals zwar gesagt, aber ich weiß es heute besser, weil unsere Forschung hat so und so das Ergebnis gebracht. Ne? Jesus sagt, es hat Adam und Eva gegeben, aber ich bin heute klüger, ich weiß, die hat es nie gegeben, das war meinetwegen die Lucy, die der Leaky ausgegraben hat, also irgendwelche menschenähnlichen Affen, die haben da früher gelebt. Ich bin klüger als Jesus. Ja, wie passen wir das dann zusammen? Da müssen wir sagen, ja, da müssen wir eine ganze Menge aus der Bibel rausstreichen. Dann sagen wir, Jesus hat hier gelogen, als er das gesagt hat. Oder bestenfalls hat er sich selbst geirrt. Nur haben wir dann natürlich ein Problem. Wie willst du jemandem vertrauen, der sich irrt und lügt und wo weißt du, wo er sich nicht geirrt hat? Hier merken wir, wenn wir das glauben, was hier steht, dann können wir keine Bibelkritik machen. Dann können wir auch nicht sagen, das lassen wir rausfallen, das kann ich nicht glauben, das will ich nicht glauben, das stimmt nicht. Dann reißen wir uns die eigene Grundlage weg und wir zeigen Jesus hier einer Lüge. Wir können nicht die Bibel nach philosophischen Erkenntnissen oder wissenschaftlichen Ergebnissen, die momentan gerade modern sind, interpretieren. Und dann sollten wir auch viel Zeit mit der Bibel verbringen, denn das ist das, was dauerhaft wertvoll ist. Also, das heißt, wir sollten alle die Bibelschule besuchen, um mindestens 3 Jahre intensiv die Bibel zu studieren. Nicht? Naja, ihr wisst, das ist nicht ganz ernst gemeint, wobei ihr natürlich alle herzlich eingeladen seid, in welchem Alter. Wir können ja sagen, Bibelschule ist von 9 bis 90. Nicht? Ja, nicht ganz von 9, müssen wir erst die Schule fertig haben. Aber es gibt da keine Altersgrenzen. Dann lesen wir Vers 34, hütet euch in euren Herzen und beschwert euch nicht mit Fressen und Saufen und den täglichen Sorgen dieser Tage, dass der Tag nicht plötzlich über euch kommt. Welcher Tag ist das? Das ist der Tag des Gerichts, den Jesus ja vorher angekündigt hat. Erinnert euch, den haben wir schon in Kapitel 2 in Vers 4 und Kapitel 4 kennengelernt. Den Tag des Herrn, den Tag des Gerichts, der kommen wird, der ist hier nochmal hervorgenommen. Die Jünger sind sich der Gefährdung durchaus bewusst und sie sollen in dieser Gefährdung nicht der Völlerei erliegen. Das Wort Kraipali, was hier von Fressen gemeint ist, meint so viel wie Völlerei, Rausch, Schlemmerei, Fressen, berauscht sein an übermäßigen Essen. Und das Wort Mete ist meint starke alkoholische Getränke zu sich nehmen, berauscht sein, Trunkenheit, oder es wird auch benutzt für gewohnheitsmäßiges Trinken. Hier haben wir übrigens ganz nebenbei eine Stelle, die sich gegen Suchtverhalten bei Christen wendet. Nicht? Denn diese beiden Begriffe meinen ein Essen und ein Trinken alkoholischer Getränke im Suchtverhalten. Ich komme nicht mehr davon los. Das ist das, was hier gemeint ist. Das sind die Fachbegriffe, die benutzt werden. Und da sollte uns generell klar sein, mit dem sollen wir nichts zu tun haben. Sowohl was Essen anbetrifft, ja, müssen wir jetzt sagen, hier in der Bibelschule verführen wir euch ja dafür, nicht? Also, ich meine, ich möchte es nicht fressen nennen, aber wir sind ja ordentlich, aber gut zu essen, nicht? Dazu werden wir dann verführt. Hier steht, das soll euch nicht abbringen vom Wort Gottes. Das soll euch nicht abbringen, euch vorzubereiten auf den Tag des Gerichts der Ankunft Jesu. Ich hoffe, das tut das Essen hier auch nicht, wenn ihr da vieles zu euch nehmt. Nun, die Lebenssorgen steht hier auch. Die sollen uns auch nicht davon abbringen. Das Wort Lebenssorgen, Merimna, meint auch so viel wie zwischen zwei Dingen hin und her gerissen sein. Also das bedeutet, ich mache mir jetzt ständig Gedanken, was passiert denn, wie kommt das? Und plötzlich denke ich nicht mehr daran, dass Jesus einmal kommt. Plötzlich denke ich nicht mehr an das Wort Gottes. Das kann mich davon wegreißen. Und hier sagt, lasst euch nicht dadurch verführen, nur an Essen und Trinken zu denken, an den täglichen Lebenslauf. Was ist jetzt mit diesem Kredit? Was ist da mit dem Auto, das repariert werden muss? Diese Sachen sind ja gut und schön, aber sie dürfen euch nicht von Gott ablenken. Denkt davor, was wird gesagt? Himmel und Erde werden vergehen, euer Auto wird vergehen, euer Bankkonto wird vergehen, die Wohnung wird vergehen. All das wird vergehen, aber mein Wort, das wird nicht vergehen. Das ist das, was wir in die Ewigkeit hineinnehmen. So lasst euch nicht zu sehr ablenken. Die Sachen müssen erledigt werden, aber so wie Bonhoeffer mal gesagt hat, wir dürfen, wenn wir das Vorletzte erledigen, also das, was wir hier jetzt gerade vor den Augen haben, müssen wir immer das Letzte im Blick haben, nämlich das, was Gott uns vorbereitet hat, das, worauf wir einmal warten in der Herrlichkeit. Wir sollen nicht zu viel Zeit für diese Dinge investieren, nicht uns nur von unserem Wohlergehen und Vergnügen bestimmen zu lassen, sonst wird es wie ein Fallstrick sein. Also Fallstrick ist hier gemeint, da hat einer eine Falle ausgelegt, Laub drüber gemacht und jetzt gehst du dort spazieren und zack, der Fuß ist drin und dann hängst du da plötzlich an dem Baum. So ähnlich wird das sein mit dem Tag des Gerichts. Du gehst spazieren, machst dir Gedanken, was du morgen kochst und zack, jetzt ist Jesus da, alles vorbei, morgen wird gar nicht mehr gekocht. Und so ähnlich ist das hier. So ähnlich ist das hier beschrieben. Also plötzlich, man wird davon überfallen, man kann nichts dagegen tun und wird herausgerissen und deshalb mach dich bereit. Den Tag kannst du nicht berechnen, aber du kannst innerlich bereit sein, wenn Jesus kommt. Das ist damit gemeint. Und das, was wir hiermit auch noch sagen können, ist sicherlich besonders auf die Zeit des Endes gerichtet. Denken wir mal an Krisenzeiten. Jetzt, manche fühlen sich in der Krisenzeit, wie ist das mit dem Job, vielleicht mit der Gesundheit. Dann kann es umso mehr sein. Ich will da herausfliehen, ich will mich davon nicht bedrängen lassen. Also, dann esse ich und trinke und dann geht es mir gut, ich fühle mich ruhiger. Manche Leute unter Stress machen das so, nicht? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich tendiere manchmal auch dahin, wenn ich starken Stress habe, nicht? Dann irgendwie immer hier nebenbei noch so ein paar Kekse oder Schokolade oder sonst etwas zu essen. Das soll aber nicht sein. Ich meine nichts gegen Schokolade. Aber es soll nicht so sein, dass wir unsere Ruhe in Essen und Trinken suchen oder in den Sorgen machen, weil ja diese letzte Zeit Verfolgung mit sich bringt und es schon schlecht geht. Nein, sondern da sollen wir umso mehr auf Gott vertrauen. Das ist das, was mit gemeint ist. Der Tag des großen Gerichts, den finden wir auch in Kapitel 10, Vers 12 oder Kapitel 17, Vers 31. Hier steht in Vers 25, dass wir, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Ich habe euch das ja auch schon gesagt, wenn Jesus kommt, alle werden sich vor ihm verantworten müssen. Haben wir im zweiten Kapitel gelesen. Keiner kann da entfliehen. Da wird dir gesagt, meint ihr, dass ihr dem Zorn Gottes entkommen könnt? Nein, könnt ihr nicht. Hier wird auch gesagt, der wird weltweit sein, auf der ganzen Erde. Wurde uns ja vorher schon angekündigt, die Christen werden vor viele Könige und Statthalter gezerrt, nicht nur in einem Land. Also hier universale Verfolgung. Und das, was hier wohnen, das Wort wohnen, meint in Griechisch so viel wie ansässig sein oder es kann auch bedeuten, sorglos sitzen. Also das ist ja klar. Wenn ich bei mir zu Hause bin, nicht, my home is my castle, dann eben kann ich da zufrieden sitzen, ist alles in Ordnung, keine Probleme, das ist mit gemeint. Also die, die auf der ganzen Erde sorglos sitzen, Matthäus Evangelium Kapitel 24 steht, das wird zeigen, wie bei der Zeit von Noah. Die werden essen und trinken und heiraten und sich heiraten lassen, alles nicht schlimm. Aber die sind so sorglos und sitzen da und führen ihr Leben und tun so, als ob es nie ein Ende gibt. Und dann kommt das Gericht. Wir sollen bereit sein. Deshalb seid alle Zeit wach und betet, seid stark, damit ihr entfliehen werdet und dann stehen vor dem Menschensohn, alle Zeit wach zu sein. Nun, das ist nicht gegen den Mittagsschlaf an der Bibelschule Brake gerichtet, den dürft ihr halten, denn alle Zeit wach sein heißt ja auch nicht, dass wir Schlafaskese betreiben sollen, dann würden wir bald verrückt werden oder so, dann würde das auch niemandem helfen. Hier meint ihr alle Zeit wach, alle Zeit bereit zu sein. In mein Leben, eben auch am Abend, schließe ich ab mit Gott, also nicht zu sagen, ich sterbe jetzt, also sagen, meine Sünde will ich ausräumen, ich will Gott das bekennen, ich will bereit sein zu jedem Zeitpunkt meines Lebens, wenn Jesus kommt. Das ist gemeint. Und beten, naja, die innerliche Verbindung zu Gott. Beten auch, dass Gott uns bewahrt, dass Gott uns Kraft gibt in der Verfolgung und Bedrängnis der letzten Zeit. Weil wir wissen, wir können nicht nur auf uns bauen, sondern weil wir wissen, wir brauchen auch in dieser Zeit die Hilfe Gottes. Und jetzt steht da, dass ihr stark werdet. Dieses Wort stark werden meint einerseits sicherlich stark werden, um die Verfolgung zu ertragen. Also nicht nur hier Arnold Schwarzenegger, nicht? Also wir beten dafür, wir brauchen kein Bodybuilding, sondern das wächst von selbst, nein, nicht so, sondern stark zu werden, widerstehen zu können, wenn die Verfolgung kommt. Stark zu werden meint aber auch, man kann das nämlich stark, das Wort, auch als würdig übersetzen, würdig zu werden. Und plötzlich kommt da noch ein anderer Aspekt hinein. Wir werden würdig, vor Jesus zu stehen, weil wir ausgehalten haben, weil wir bei Jesus festgehalten haben, weil wir bereit waren zu dem Zeitpunkt. Nicht aus eigener Kraft, das ist klar, sondern Gott hat uns die Kraft gegeben. Zu stehen vor dem Menschensohn. Manche denken hier vielleicht an das große Gericht. Nicht? Also ihr müsst würdig sein, wenn ihr vor dem Gericht steht. Ja, das würde aber heißen, wir sind durch unsere Werke gerecht. Nein, das ist hiermit nicht gemeint. Das Wort, was hier beschrieben steht, meint eben gerade nicht das Stehen vor Gericht oder das sich verteidigen vor Gericht, sondern meint Vereinigung mit einer Person hier, meint Stehen vor, eng mit Jesus zusammen zu sein. Ihr seid in der Lage, eng mit Jesus zusammen zu sein. Dafür sollt ihr vorbereitet sein, nicht euch vor ihm zu verantworten. Das ist hier nicht gemeint. So wie Jesus, wie Paulus, der sagt, ich hoffe abzuscheiden, ich hoffe beim Herrn zu sein, aber noch eine Zeit lang bin ich eben hier, solange Gott mich gebrauchen will. Das ist die Sehnsucht, die hier zum Ausdruck kommt. Ich will stehen vor dem Menschensohn, ich will in der Nähe Jesu sein. Das ist die Sehnsucht, die sich ausdrückt. Und dann haben wir hier noch den Abschluss. Er lehrte des Tages im Tempel, nachts ging er schlafen, eben am Ölberg, Vers 37. Wenn wir hier sehen, Tag und Nacht wird uns dort vor Augen gesetzt. Jesus hat ja kurz vorher den Tempel gereinigt, also aus dem Tempel die Sachen rausgeschmissen mit der Geißel. Jetzt benutzt er den gereinigten Tempel als Ort seiner Verkündigung. Und hier steht des Tages. Tag begann nach jüdischer Zeitrechnung, wenn die Sonne aufging. Das war im April, wahrscheinlich war das ungefähr die Zeit des Passa. Also April begann normalerweise um 6 Uhr morgens, dann war die Dämmerung zu Ende und die Sonne ging auf und endete abends gegen 18 Uhr. In diese ganze Zeit, also 12 Stunden am Tag, da steht Jesus, war im Tempel, die Menschen drängten sich um ihn und waren dort und hörten.